Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen 14. Episode des Stotterer-Podcasts des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Sebastian Koch und ich unterhalte mich mit Betroffenen und Experten rund um das Thema Stottern. Und nachdem ich mich in der letzten Episode mit einem Sprechberater darüber unterhalten habe, welche positiven Aspekte das Stottern hat, habe ich heute auch am Telefon eine junge Frau zu Gast, die auch stottert und im Herbst 2020 einen Artikel über das Stottern im Studium geschrieben hat und wie es dazu gekommen ist und wie sich ihr Umgang mit dem Stottern inzwischen verändert hat. Darüber unterhalte ich mich heute mit Veronika L. Costa. Und da ich eben schon so Probleme hatte, den Nachnamen auszusprechen, bin ich froh darüber, dass wir uns schon im Vorfeld darauf geeinigt haben, beim Du zu bleiben. Hallo Veronika.
Hallo Sebastian.
Ja, ich habe ja eben schon davon gesprochen, dass du im Herbst 2020 einen Artikel im Online-Magazin der Süddeutschen Zeitung geschrieben hast und über den Artikel eine große Aufmerksamkeit auf das Thema Stottern im Studium gelegt hast. Wie ist es denn überhaupt zu diesem Artikel gekommen und warum hast du ihn geschrieben?
Also ich habe tatsächlich mich zu dem Artikel entschlossen, als ich den Großteil von meinem Studium schon hinter mir hatte. Vielleicht, weil man im Nachhinein besser über das nachdenken kann. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich sehr gut im Umgang damit bin, mein Stottern zu verstecken. Also ich weiß, wie man, wie schnell man welche Wörter ersetzt, wo man weiß, man könnte jetzt einen Block bekommen. Ich weiß, wie man seine Sätze umstellen kann und diese kleinen Strategien haben mich mein ganzes Studium hindurch begleitet. Also ich war eine Meisterin darin, mein Stottern von meinen Mitstudierenden zu verstecken, aber das hat ja mein Leid nicht kleiner gemacht. Also ich hatte ja immer Angst, dass man mich als eine, die eben nicht flüssig sprechen kann, entdeckt. Und je größer dieser Kampf, wurde, mein Stottern zu verstecken, desto größer wurde ja auch dieser Druck, dass man das Stottern, dass es ja nicht auffallen darf. Und aus diesem Kreislauf, der mir auch schon selbst seit Jahren bewusst war, wollte ich dann eben im Nachhinein, also oder in der späten Phase meines Studiums ausbrechen. Und eben dadurch, dass ich darüber schreiben kann, so quasi mit meinem eigenen Stottern an die Öffentlichkeit gehen.
Wie stark ist denn das Stottern bei dir überhaupt ausgeprägt? Du hast eben überhaupt nicht gestottert.
Ja, das ist dir wahrscheinlich nicht aufgefallen. Aber ich mache das zum Beispiel sehr oft, dass ich Sätze sehr abgehakt spreche. Also wenn ich spüre, da kommt ein Block, dann mache ich eine Pause und diese Pause, die kann ich oft nicht selber steuern. Also dieser Block, der äußert sich in so einer Unterbrechung des Sprechflusses bei mir. Nicht in so einer Silbenwiederholung, sondern eher in so einer Pause zwischen den einzelnen Satzteilen zum Beispiel. Oder wo man mich oft als Stotterer nicht identifiziert, ist, dass ich sehr viel M Vorwörter setze, weil mir das den Einstieg in das, weil mir das beim Einstieg in das Wort sehr viel hilft. Natürlich auch eine Sache der Situation bei mir. Also wenn ich etwas vorlesen muss, da komme ich dem ja nicht aus, weil dadurch, dass ich sehr schnell meine Sätze umstelle im Kopf, um dem Stottern zu entgehen, da komme ich ja beim Lesen nicht drum herum. Wenn ich lese, muss ich lesen, was vor mir liegt. Da ist dann natürlich auch die Stresssituation, die Anspannung größer. Also wenn ich vorlesen muss, und das mache ich jetzt Gott sei Dank sehr selten, da kommt es dann schon zum Stottern. Eine weitere Lebenssituation, wo ich eher mehr stottere, ist in Streitsituationen, weil natürlich die Anspannung und der Stress auch größer ist. Oder wenn ich meine Familie zu Hause besuche, weil ich da in diese familiären Rollen zurückfalle und ich habe als Kind mehr gestottert. Das hat sich mit der Zeit massiv verbessert. Aber wenn ich mit den Leuten aus meiner Kindheit zusammen bin, dann falle ich da so ein bisschen zurück. Nicht so viel, aber es fällt mir schon selbst stark auf, dass ich da sehr viel stärker stottere als jetzt im Umgang, im Gespräch mit dir. Genau, und ein Punkt ist eben noch, es hängt auch von der Gruppengröße ab. Also wenn ich im Zwiegespräch bin, dann bin ich prinzipiell, kann ich prinzipiell einen sehr ruhigen Sprechfluss kontrollieren. Aber je mehr Leute mir zuhören, desto bewusster wähle ich auch meine Sprechsituationen aus. Also ich habe mir halt sehr viele Taktiken zugelegt und die mich ja auch zum Teil einschränken, zum Teil auch irgendwie zu mir gehören.
Dann hast du den Artikel geschrieben, der hat ja echt extreme Wellen geschlagen. Also zumindest unter Stotternden. Ich habe ihn bestimmt 8 oder 9 Mal von Freunden zugeschickt gekriegt. Wie waren denn die Reaktionen auf den Artikel, sowohl im privaten Freundeskreis als auch bei Professoren und Dozenten?
Also ich muss eigentlich sagen, ich habe im Gegensatz zu dir nicht so viel Reaktionen bekommen, wie du das zu meinem Beitrag gehört hast. Also ich habe von der Münchner Flow-Gruppe eine Reaktion bekommen von einer Person von dort und habe auch so in meinem Freundeskreis ein bisschen umgeschickt, aber hatte da jetzt keine großen, also sie fanden es alle gut, aber ich habe so immer das Gefühl, dass die Leute mich jetzt nicht als schwere Stottererin wahrnehmen und deswegen diesen Leidensdruck so ernst nehmen, wie sie es jetzt mit jemand machen würden, der eine offensichtlichere Stottersymptomatik hat. Und da habe ich eigentlich eher wenig Rückmeldungen gehört. Und wenn, dann war das eher so thematisch, das Stottern. Aber da hat jetzt keiner mir jetzt viel Fragen gestellt im Anschluss noch.
Und hättest du dir da mehr Rückmeldung gewünscht?
Das ist eine gute Frage. Also ich muss sagen, was mir gerade so ein bisschen gefehlt hat, und das betrifft jetzt nicht nur den Artikel, den ich geschrieben habe, ist so ein Kontakt oder so ein Austausch mit anderen stotternden Menschen, weil ich glaube, dass man da auch über das, was ich geschrieben habe, sich besser unterhalten hätte können. Also es hat ja Rückmeldungen gegeben, aber es hätte jetzt nicht mehr sein müssen, weil ich glaube, die interessanten Gespräche, die ergeben sich dann mit Menschen, die stottern. Und da habe ich gerade wenig in meinem Bekanntenkreis, mit denen ich mich darüber unterhalten könnte.
Du schreibst in dem Artikel unter anderem auch davon, dass du einen großen Teil des Studiums eine Angst davor gehabt hast, überhaupt als Störende entdeckt zu werden. Ich hab auch studiert und ich habe mich gefragt, wie es denn überhaupt möglich ist, zu stottern und das Stottern aber überhaupt nicht zu zeigen. Wie hast du das geschafft und was hat das auch für Konsequenzen überhaupt gehabt?
Also im Studium, da habe ich so ein bisschen mein Strategienrepertoire aus der Schule mitgenommen. Ich habe vor allem also jede Sprech- und vor allem Vorlesesituation so weit gemieden, wie es eben möglich war. Es war natürlich nicht immer möglich. Wir hatten auch Sprachunterricht. Also ich habe Italienisch studiert. Wir hatten auch Sprachunterricht, wo dann reihum so ein Satz vorgelesen werden musste. Das war natürlich schwieriger. Da habe ich dann auch sehr viel gestottert. Aber die meisten Vorlesesituationen an der Universität basieren ja doch eher auf Freiwillige vor. Und nachdem ich ja nie eine Freiwillige war, bin ich dem ganz gut entkommen. Ich habe, wenn ich jetzt einen Vortrag halten musste, dann habe ich immer sehr frei gesprochen, weil ich eben in diesem freien Sprechen mehr Möglichkeiten habe, Pausen zu machen, Wörter zu ersetzen, Sätze noch schnell umzustellen und so weiter. Ich habe auch sehr langsam gesprochen. Das mache ich ja zum Teil immer noch, wenn ich in Vortragssituationen bin. Das hat mir sehr viel geholfen. Und ich habe auch anfangs sehr leise gesprochen, weil wenn man leise spricht, dann ist natürlich wird natürlich weniger Spannung auf den Sprechapparat angewandt und es kommt auch zumindest bei mir zu weniger Stottern. Ich habe auch mich in Wortbeiträgen oder Wortmeldungen im Studium sehr zurückgehalten. Das ist dann mit der Zeit besser geworden, aber habe auch eben da meistens sehr stark überlegt, noch während des Sprechens, wie ich jetzt weiterspreche, wie ich jetzt wieder meine Sätze umstelle und genau, wie ich eben mein Stottern vermeiden könnte. Also rückblickend lässt sich sagen, dass mein Studium dass ich mein Studium über sehr viel Zeit damit und sehr viel Kraft wahrscheinlich auch dafür aufgewandt habe, mein Stottern zu vermeiden. Und das war auch bis auf Vorlesesituationen sehr erfolgreich.
Also wenn ich jetzt nochmal an die Studienzeit zurückdenke, dann fällt mir zum Beispiel auch immer diese Horror-Situation am Semesteranfang an, wenn man im Seminar die Vorstellungsrunde hat. Es ist ein Horror immer für mich gewesen. Hast du das auch so empfunden und wie bist du mit diesen Situationen umgegangen?
Ja, stimmt, da hast du recht. Das war, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, aber das war für mich auch eine Situation, die ich auch heute noch mit sehr viel Angst verbinde.
Ja, ich
also sind ja, ich glaube, da geht sehr vielen Stotternden so, weil Stotternde ja eigentlich mit dem eigenen Vornamen sehr viel Schwierigkeiten haben. Und das habe ich schon öfter von Stotternden gehört. Geht es dir da eigentlich auch so?
Ja. Das ist
ja, mir nämlich auch. Und ich habe da auch tatsächlich die Vorstellungsrunden, wo ich mir ganz sicher war, dass die stattfinden werden, geschwänzt in den meisten Fällen. Das war meistens noch im frühen Studium, weil ich habe an einer sehr kleinen Universität studiert, wo man sich dann in den höheren Semestern, wo sich eigentlich alle schon kannten. Und da gab es die Vorstellungsrunden eigentlich nur in den frühen Semestern. Und die habe ich eigentlich alle verpasst. Bei Vorlesungen war ich natürlich schon von Anfang an dabei, weil da gibt es ja meistens keine Vorstellungsrunden. Und bei manchen Seminaren, wo ich wusste, das ist jetzt eine riesige Anzahl an Teilnehmenden, da kann ich hingehen, weil da wird der oder die Vortragende wahrscheinlich nur die TeilnehmerInnen vorlesen und die müssen dann vielleicht zwei, drei Sätze zu sich sagen. Und sobald jetzt die Vortragende den Namen schon vorgelesen hat, muss ich ihn ja nicht mehr wiederholen. Und darauf habe ich stark gesetzt. Es hat nicht immer funktioniert und ich weiß auch, dass es Vorstellungsrunden gab für mich, wo ich auch sehr stark gestottert habe und wo diese Situation, vor der ich so große Angst hatte, dann tatsächlich eingetreten ist. Aber da wollte ich dich fragen, wie gehst du denn mit Vorstellungsrunden um?
Ja, also ich habe es ja auch schon eben gesagt, für mich ist es immer ein absoluter Horror. Ich habe das auch wie du. Ich habe häufig die erste Stunde geschwänzt. Das hat dann halt immer so auch zur Folge, dass ja häufig auch in der allerersten Stunde die Referatsthemen halt werden und da hat man dann natürlich auch überhaupt gar kein Mitspracherecht mehr. Das hat dann schon eine negative Spirale als Folge. Das ist halt blöd, aber ja, man hat halt diese unangenehme Erfahrung am Semesterstart hat man überhaupt nicht.
Ja, und genau das mit den Referaten, was du gesagt hast, also mir ging es ja meistens so, dass wenn ich mein Referatdatum selbst wählen konnte, dann habe ich das meistens auf den letzten Semesterabschnitt.
Ja, ich auch. Gesetzt.
Weil das diese, was dir Angst macht, schiebt man hinaus, ja. Strategie war. Und das ging natürlich nicht, wenn man dann so die erste Einheit geschwänzt hat und da blieb dann das übrig, was in 2 Wochen war, weil das natürlich niemand haben wollte. Und dann war man selbst der oder die eben dieses Referat in 2 Wochen halten musste. Und man hat sich dann natürlich, wenn man die erste Einheit geschwänzt hat und vor sich selbst natürlich ein bisschen feige gefühlt. Also ja. Man hat sich da schon Vorwürfe gemacht, warum man da jetzt nicht einfach hingehen konnte.
Ja.
Und konnte natürlich auch sein, dass dieses Thema, das man in 2 Wochen hatte, so ging es mir zum Beispiel, dass es vielleicht sich um einen Sachverhalt oder um eine Person drehte mit einer Silbe am Beginn des Wortes, die ich nicht so gut aussprechen konnte. Und das war natürlich wieder nachteilhaft. Das ist in meinem Fall die Silbe ER zum Beispiel, die ich eigentlich sonst sehr gut vermeiden kann, aber nicht, wenn das jetzt in dem Namen von einer Person steckt zum Beispiel. Also es war nicht vorteilhaft, die erste Einheit zu schwänzen.
Nee, das ist es überhaupt nicht. Nee, ist dann die Uni so prinzipiell mit dem Stottern umgegangen? Hast du da Unterstützung gekriegt oder ist das überhaupt nie Thema gewesen?
Also ich glaube dadurch, dass meine Stottersymptomatik seit meinen Schulzeiten nicht mehr besonders hoch war. Ich weiß nicht, wie jetzt die Eigenwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung ist. Ich habe da eigentlich von Seiten der Universität nie so eine Rückmeldung bekommen. Also die meisten Lehrenden waren da eigentlich sehr entgegenkommend. Die haben mich aber auch nicht geschont. Also ich weiß nicht, das war wahrscheinlich für Leute wie ich, die Stottern stark vermeiden, war das wahrscheinlich gut, dass sie mich so aus meinem Hinterhalt rausgelockt haben. Gut, Hinterhalt ist jetzt das falsche Wort, aber sie haben mich aus meiner Reserve rausgelockt, so jetzt. Und das war vielleicht gut. Ich weiß noch, dass es einige Situationen gab im Sprachunterricht, wo ich mal ganz stark gestottert habe und die Professorin, die sonst immer sehr geduldig abgewartet hat, hat dann den Satz für mich zu Ende gemacht. Mhm. Das ist mir jetzt eigentlich selten passiert, weil ich meistens nicht so einen argen Block hatte, dass ich sehr viel Kraft darauf wenden musste, um den Satz zu Ende zu bringen. Aber das war so eine Situation und die weiß ich heute noch. Ich hab auch mal im Französischunterricht, im Französischseminar einen Vortrag gehalten und ich habe da sehr, sehr leise gesprochen, weil ich auch mit der französischen Sprache Schwierigkeiten hatte. Also von der Stottersymptomatik her interessanterweise, weil viele Stotternde berichten ja, dass sie in der Fremdsprache flüssiger sprechen. Mir geht es tendenziell umgekehrt. Ich spreche in Deutsch besser, vielleicht weil ich in der deutschen Sprache viel sicherer bin, was Synonyme angeht. Und die französische Sprache, die ja sehr viel weiche Klänge hat, und die ist bei einem Stotterer, der vielleicht sehr hart oft spricht, vielleicht noch schwieriger, vielleicht auch nicht. Mir persönlich, mir ist es schwerer gefallen. Und jedenfalls habe ich diesen Vortrag so quasi vor mich hin geflüstert, und die Professorin, die wusste, glaube ich, gar nicht, dass ich stottere, die dachte einfach, ich stehe da vorne und spreche halt leise. Und die hat dann gesagt, ich soll doch gefälligst lauter sprechen. Und ich meinte dann, und es war mir sehr peinlich, dass ich eben stottere und dass es für mich leichter ist, wenn ich leise spreche. Und sie hat das gar nicht verstanden. Mhm. Und ich glaube, in dieser Situation habe ich mich sehr bloßgestellt gefühlt, sehr gedemütigt. Und ich habe dann, glaube ich, auch später am Klo geheult, weil es mich so gedemütigt hat. Und ich kann mich noch an einen Vortrag in Sprachwissenschaften gut erinnern, wo ich ein Referat gehalten habe, und das ging auch ganz schlecht, weil es in Italienisch war, und wie gesagt, mit Fremdsprachen habe ich eben größere Stottersymptomatiken als in meiner Muttersprache. Und es ging so schlecht, aber der Professor hat nichts gesagt, was ja eigentlich gut war. Aber ich habe mir halt so während des Sprechens eingebildet, dass ich in seinem Gesicht dieses Mitleid sehen kann. Mhm. Und das hat es natürlich wieder verstärkt. Und ich habe dem dann später eine E-Mail geschrieben, dass es mir leid tut, dass ich das nicht vorher gesagt habe, dass ich Stottererin bin. Also ich habe mich dann tatsächlich dafür schlecht gefühlt, dass ich ihn in diese Situation gebracht habe, dass er mir vor einem vollen Seminarraum, dass er jetzt einer Stotterin zuhören muss und das gar nicht wusste und sich nicht darauf vorbereiten kann, konnte. Wobei ich eigentlich der Meinung bin, dass man niemanden, keine Person, die keinem Zuhörenden, dass man keine Zuhörenden schonen muss, wenn man stottert.
Ja, also es ist auch mal bei mir so gewesen, dass ich ein Referat gehalten habe, und ich habe der Dozentin auch schon im Vorfeld gesagt, dass ich stottere, und sie hatte dann ziemlich klar gesagt, dass sie braucht die Note, bla bla bla, und ja, ich soll es doch einfach versuchen. Ja, und dann habe ich da gesprochen, und nach 2 oder nach 3 Minuten stellt die Dozentin auf und bricht das Referat einfach ab. Es war, ja, da habe ich mir auch gedacht, also so etwas mehr Sensibilität wäre ab und an überhaupt nicht so schlecht.
Ja, definitiv. Aber ich denke mir halt auch, und deswegen finde ich so gut, dass das Stottern in den letzten 2-3 Jahren so öffentlich besprochen wird, dass viele Dozierenden jetzt gar nicht wissen, wie man mit Stotternden umgeht, weil so viele trifft man wahrscheinlich nicht, und viele tendieren dann wahrscheinlich einfach dazu, der stotternden Person den Satz aus dem Weg zu nehmen oder die zu unterbrechen oder eben die Dinge, die Stotternde gar nicht wollen, weil sie sich bevormundet fühlen. Aber ich glaube, das ist das Produkt, dass einfach zu viel Nichtwissen, zu viel Unwissen noch herrscht zum Thema. Glaubst du nicht auch?
Ja, ich habe mich jetzt auch schon mit vielen Stotternden darüber auch unterhalten und haben das im Prinzip auch alle gesagt und ich habe mich auch mit vielen flüssig Sprechenden eben über das Stottern unterhalten und da habe ich dann auch immer öfter gesagt, gekriegt, dass man eben im Prinzip immer überhaupt nicht weiß, wie man sich einem Stotternden gegenüber richtig zu verhalten hat. Und ja, also das ist mit Sicherheit immer noch ein Problem in unserer Gesellschaft. Aber ich denke halt auch, es ist zum Teil einfach auch die Aufgabe von uns Betroffenen, da dann entsprechende Aufklärung zu leisten. Ja.
Ja, das sehe ich auch so. Und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber mir zum Beispiel hat man immer wieder gesagt, wenn ich so mit FreundInnen und mit Studierenden gesprochen habe, ja, das ist ja nicht so schlimm, wie du stotterst. Oder sogar, ja, das ist ja ganz süß, wenn eine Frau so ein bisschen stottert. Und es waren halt so etwas unsensible Kommentare von Seiten Nichtstotternde, die auch aus diesem wenigen Sensibilisierung rauskommen, glaube ich, weil die ja mir dadurch, dass sie sagen, das ist ja nicht so schlimm, mir das absprechen, wie ich mich zu fühlen habe. Also dass die dann die Gefühle, die ich mit meinem Stottern verbinde, versuchen nicht zu, also mir abzusprechen. Und ich finde zu sagen, eine Stotternde klingt süß, wenn sie stottert. Naja, das Stottern, das ist eine Sprachbehinderung, die mich in meiner Freiheit schon einschränkt, die mich in meiner Sprechfreiheit einschränkt. Und ich kann mir das nicht frei aussuchen. Und ich kann mir das also nicht aussuchen, ob ich jetzt die süße Stotternde bin. Und das ist so eine Zuschreibung, gegen die ich mich eigentlich schon wehre.
Ja, da ist überhaupt nichts mehr hinzuzufügen, ja. Du hast einen Großteil des Studiums Angst davor gehabt zu sprechen. Das hat sich dann aber geändert und du bist mit dem Stottern an die Öffentlichkeit und bist inzwischen eine selbstbewusste Stotterin. Wann hat sich das so verändert und wieso hat sich es dann plötzlich so verändert?
Ja, ich glaube, da gab es jetzt keinen einzelnen Moment, wo ich dann gesagt hätte, ja, und jetzt ist die Erkenntnis da und jetzt verhalte ich mich anders oder gehe mit dem Stottern anders um. Aber ich habe im dritten Studienjahr, glaube ich, als dann diese Sprechangst und dieser Leidensdruck größer wurden, habe ich mich an eine Logopädin und gleichzeitig Psychotherapeutin gewandt. Also die hatte beide Ausbildungen. Und also ich war früher schon mal in meiner Kindheit und in meiner Jugend bei einer Logopädin. Aber was jetzt neu war, war, dass es eben, dass diese Person auch eine Psychotherapeutin war. Und die hatte also so einen multiperspektivischen Behandlungsansatz, dass man nicht nur an der Stottersymptomatik gearbeitet hat, sondern auch an diesem psychischen Teil, der ja mit dem Stottern einhergeht. Und das war in meinem Fall diese große Sprechangst. Und wir haben dann zusammen geübt, wie man einen ruhigen Umgang mit seinem Stottern bekommt, wie sich der Körper anfühlt. Und wir haben auch geübt, drüber zu sprechen. Also wir haben eigentlich sehr viel über das Stottern gesprochen. Und ich glaube, das hat mir auch sehr gut getan, weil ich das dann nicht mehr nur mit mir selber rumtragen musste. Und das war dann so ein Prozess und der ist bestimmt noch lang nicht zu Ende. Aber ich glaube, der Umgang mit dem Stottern, der ist nie vollständig gelöst. Aber das hat mir sehr gut getan, mit dieser Person über mein Stottern zu sprechen und daran zu arbeiten, eben vor allem wegen dieser psychologischen Komponente.
Wir bewegen uns schon auf das Ende unseres Gesprächs zu. Und ich habe immer eine Abschlussfrage, die Betroffenen etwas Mut machen soll. Deshalb auch an dich die Frage, was würdest du Stottern denn raten, wie man mit dem Stottern im Studium am besten zurecht kommt und noch viel wichtiger, wie sollten sich Professoren und Dozenten Stotternden gegenüber im Studium richtig verhalten?
Ja, ich glaube, so allgemeine Tipps sind natürlich schwer zu geben, weil es kommt natürlich schon auf die individuelle Person an und wie stark die jetzt unterm Stottern leidet. Es gibt ja auch total selbstbewusste Stotternde, die gerne reden und gerne vor anderen Leuten sprechen. Ich würde, glaube ich, allgemein Menschen den Tipp geben, die stottern. Sie sollen proaktiv mit dem Stottern umgehen, weil diese Vermeidungsschleife, es wird dann irgendwann zu einem Teufelskreis und da kommt man immer schwerer raus, je mehr man Sprechsituationen meidet. Und da kommt man ja das ganze Leben nicht drum herum. Ich würde Leuten, die stark drunter leiden, empfehlen, dass sie sich Hilfe holen, weil ich glaube, man muss nicht für sich durch das Stottern gehen. Man kann sich da Hilfe holen und man soll sich Hilfe holen. Den Dozierenden, das ist eine schwierige Frage. Ich hatte ja Situationen, wo reihum vorgelesen wurde und ich dachte dann, dieser Professor ist ziemlich doof, weil wer macht denn sowas? Aber dieser Professor konnte ja nicht wissen, dass ich mit dem Stottern da in der letzten Reihe sitze. Und in vielen Fällen hat es mir auch geholfen, dass ich keine Sonderbehandlung durch die Dozierenden hatte. Ich glaube, ich habe gehört, dass in Deutschland diesen Nachteilsausgleich gibt für Stotternde unter anderem auch, wo man eine Sonderbehandlung oder eine Sonderbehandlung klingt jetzt schlecht, klingt jetzt so negativ, aber man kann beantragen, dass man zum Beispiel mehr Zeit für mündliche Prüfungen bekommt, weil man stottert und dadurch vielleicht mehr Zeit braucht. Oder man kann mit einzelnen Dozierenden vereinbaren, dass man den mündlichen Vortrag zu Hause oft mit einer Kamera filmt und dann diese Datei den Dozierenden zukommen lässt, weil man ja zu Hause im Zimmer für sich meistens sehr viel flüssiger spricht. Und wenn diese Sonderbehandlungen für dein Wohlbefinden einen großen Beitrag leisten, dann würde ich sie nicht ablehnen, wenn der Leidensdruck wirklich hoch ist. Also ich glaube, keine stotternde Person sollte durchs Leben gehen und sich ständig mit dem Stottern quälen.
Das ist doch ein prima Schlusswort. Ich bedanke mich für das extrem offene Gespräch. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank dir, dass du so viele spannende Fragen gestellt hast, weil das tut ja dann wieder gut, mal wieder über diese Fragen für sich so nachzudenken und weil man sich und sein Stottern da ja auch ein Stück weit besser kennenlernt. Also vielen Dank.
Ja, das ist die 14. Episode des Stotterer-Podcastes Mannheimer Morgen gewesen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und wenn das der Fall ist, dann freue ich mich über eine Bewertung auf Spotify, Apple Podcast und auf Dieter und alle bisherigen Episoden sind auch auf der Webseite des Mannheimer Morgen unter mannheimer-morgen.de/stottern abrufbar. Wenn ihr ansonsten noch Fragen zum kompletten Thema habt oder auch mal eine Anregung, dann schreibt mir am besten eine E-Mail an die E-Mail-Adresse ckoch@mamo.de. Ja, und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ich bedanke mich für euer Zuhören und wir hören uns dann in 2 Wochen. Bis dahin, ciao.
Ein Podcast des Mannheimer Morgen.